WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. Juni 1904. Der Tag der Handlung des Romans Ulysses von James Joyce.
As I went to walkin' one morning in May.
Dublin. Natürlich müssen wir wissen, wie die Bewohner den Namen der irischen Hauptstadt aussprechen.
Dublin. Dublin.
Mit Hilfe von Google Earth und dem Regisseur Klaus Buhlert stürzen wir uns an einem 16. Juni wie Icarus aus dem Weltraum auf das Meer zwischen England und Irland. Wir suchen einen Turm.
Also gehen wir doch mal in die Dublin Bay. Sozusagen der Teil des Atlantic Oceans, der vor Dublin liegt.
Klaus Buhlert hat ihn auf dem Bildschirm gefunden, den Martello-Turm. Wir schalten bei Google eine Lupenfunktion ein und entdecken Leute mit Rucksäcken. Einige haben ein Buch in der Hand, aufgeschlagen. Einen Reiseführer? Allerdings, es ist ein Reiseführer durch einen Roman, der zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts gehört. Ulysses, der englische Name für Odysseus. Andere haben auf dem Turm eine feierliche Haltung eingenommen. Sie heben schwarze Guinness-Flaschen in die Höhe und rufen Trinksprüche. Auf Leopold Bloom, auf James Joyce. Es sind Literaturliebhaber aus aller Welt. Aus Irland und Deutschland, aus Italien und Japan. Gleich in der ersten Szene des Romans kommt dieser Turm vor. Drei junge Leute begrüßen den neuen Tag. Daedalus und die beiden Studenten Mulligan und Haynes streiten sich über Irland und England und natürlich über Gott und die Welt. Dass er ein sonniger Tag werden wird, dieser 16. Juni 1904, das ist schon am frühen Morgen gegen 8 Uhr ein klarer Fall. So beginnt Ulysses.
Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte »Introibo ad altare Dei«.
»Kinch! Wo bist du, Kinch?« »Komm schon!« Introibo ad altare Dei.
Eine Turmszene also steht am Anfang, mit einer schönen Aussicht.
Da gibt es nun diverse Ortsteile, die auf den Ozean schauen.
Gelegenheit, einen anderen Ozean zu entdecken, einen zwischen zwei Buchdeckeln, Ulysses. Der Held dieses Romans heißt Bloom, Leopold Bloom, ein kleiner Dubliner Jude von 38 Jahren, Anzeigenverkäufer für eine Zeitung.
Eccles Street, das ist das Haus, in dem Bloom mit Molly wohnt.
Klaus Buhlert hat den Ulysses als Hörspiel inszeniert, 23 CDs. Er weiß, wer vor 110 Jahren in Dublin die köstlichsten Innereien anzubieten hatte.
Der Fleischer Lugatsch.
Und er weiß, warum es in Eccles Street No. 7 manchmal ziemlich angebrannt riecht.
Wo auch gleich am Morgen die Schweineniere verbrennt, sozusagen als erstes Opfer, Rauchopfer an den lieben Herrgott, der für ihn nicht existent ist.
Wie bitte? Erst Hammelniere, dann Schweineniere und die Gesetze der jüdischen Küche? Wenn das nicht an Gotteslästerung grenzt.
Doppelte Blasphemie, doppelter Verstoß.
Wie die jungen Leute auf dem Martello-Turm bereitete sich Bloom zur selben Zeit auf den 16. Juni 1904 vor, der nicht ohne ein deftiges Frühstück beginnen durfte.
Er liebte dicke Gänsekleinsuppen, leckere Muskelmägen, gespicktes Bratherz, panierte, kross geröstete Leberschnitten, gerösteten Dorschrogen. Am allerliebsten hatte er gegrillte Hammelnieren, die seinem Gaumen einen feinen Beigeschmack schwach duftigen Urins vermittelten.
Ursprünglich sollten die Bildbeschreibung einer Schlachteplatte und das Protokoll von Leopold Blums Wanderung durch die Stadt zu einem kleinen Buch mit dem Titel Dubliners gehören, höchstens 20 bis 30 Seiten lang, bis sich die Short Story verselbstständigte. Sie entglitt dem Erzähler und wuchs auf über 800 Seiten. Bei James Joyce tauchen archäologische Schichten auf, die ausgegraben werden möchten. Wo gerade noch eine Malerei war, stoßen wir auf eine Übermalung. Joyce erzählt zwei Erzählungen zugleich. Nur zwei? Er verschränkt sie. Und wer ist dann Bloom?
Er ist eine Übermalungsfigur von Odysseus. Das Schöne an Übermalungsfiguren ist, dass sie ihr eigenes Leben zeigen, ohne die Schicht darunter offenlegen zu müssen.
Homers Odyssee wird nach Irland transplantiert. In der Urfassung waren die Kapitel noch mit Stichwörtern aus der Antike überschrieben. Telemachos, Nestor, Proteus. Und das vierte Kapitel, wo wir Leopold und seine Frau Molly kennenlernen, trug den Titel Kalypso. Jedes Kapitel hat eine andere Formen- und eine andere Metaphernebene. Es gibt Dinge, die sich durch den Roman kreuz und quer hindurchziehen und die ihn vernetzen. Zum Personal gehört auch eine Katze.
Die in der Küche sitzt, schnurrt und natürlich auch diese Niere haben möchte, die dann mit Milch abgespeist wird und die sich dann anschließend zu Molly ins Bett verzieht. Auch ein sehr schöner Einfall und wunderbar sprachlich dargestellt.
Miau. Ah, da bist du ja.
Die Katze maunzte eine Antwort und starkte wieder steif um ein Tischbein, maunzend.
Bald nach der Veröffentlichung 1922 galt Ulysses als einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur und einer der schwierigsten. Ja, sogar gutwillige Interessenten, die sich auf ihn eingelassen hatten, hielten diesen Kosmos für unlesbar. James Joyce konnte diesen Vorwurf überhaupt nicht verstehen. Der Ulysses unlesbar? Dann sei das Leben unlebbar, hat er gesagt. Der Roman hat sogar Hassprediger auf sich aufmerksam gemacht. Einer der ersten Leser schrieb an eine New Yorker Zeitung, das Buch sei
der verdammenswerteste Schmutz und Schund, der jemals ein Druckpapier besudelt hat.
Der Stalin-Sekretär Karl Radek sah Joyce nur scheinbar differenzierter.
Der Schriftsteller kann das Leben abbilden, indem er sich einfach irgendeinen Helden an irgendeinem Tag vornimmt und ihn mit größter Genauigkeit schildert.
Für Radek ist der Ulysses
ein von Würmern wimmelnder Misthaufen, mit einer Filmkamera durch das Mikroskop aufgenommen.
Eines der schönsten Bücher über Joyce stammt von Hans Zischler und Sarah Danius. Nase für Neuigkeiten. Joyce, so lesen wir, hatte eine Vorliebe für das Gewöhnliche.
Er sagte einmal, ein Mensch offenbare am meisten über seinen Charakter durch die Art, wie er seine Schuhe schnüre.
Der berühmte Roman ist also nichts anderes als
ein monumentales Werk über die Kunst, die Schuhe zu schnüren.
Was geschieht denn nun?
Das Buch ist ein Bericht über verzehrte Frühstücke, erledigte Besorgungen, gekaufte Seifen, gelesene Zeitungen, gesagte Dinge, gedachte Dinge, gesungene Lieder, unterrichtete Klassen, abgestattete Besuche, überflogene Anzeigen, geleerte Flaschen, verzehrte Sandwiches, empfangene Geliebte, aufgesuchte Kneipen, gewechselte Münzen, genossene Betten.
Woher bezog Joyce den Stoff für seine ausufernden Alltagsbeschreibungen? Er besaß ein Dublin-Handbuch. Da war alles zu finden.
Namen und Adressen von Einwohnern, Häusern, Läden, Gaststätten, Parks, Behörden, ja selbst öffentlichen Pissoirs. Außerdem Karten von Straßen, Grünflächen, Promenaden, Trambahn- und Eisenbahnlinien. Noch entscheidender aber ist, dass Joyce im Besitz mehrerer Tageszeitungen vom 16. Juni 1904 war.
Sage mir, welche Laute du von dir gibst, und ich sage dir, ob ich dich lesen will. Hans Zischler scheint vor einem Bücherregal zu stehen und die Ohren zu spitzen.
Wenn Bücher rülpsen könnten, dann wäre es Ulysses. Und wenn Bücher rülpsen könnten, ohne sich zu entschuldigen, dann wäre es ganz bestimmt Ulysses.
Der Roman ist auch ein Orchestergraben, der ganz andere Töne zu bieten hat. Nicht umsonst gibt es ein Kapitel in Homers Odyssee, in dem sich der Held an den Mast seines Schiffs binden lässt, um nicht dem Zauber der Sirenen zu verfallen. Hier wird der Roman zur Oper, der Text zur Partitur und der Regisseur zum Dirigenten. Klaus Bulert.
Ich habe versucht, eine Reise durch eine Bar mit zwei Bardamen, die die Sirenen darstellen und die dem Gesang der Opfer lauschen und die immer die Gefahr und die Vergiftung des Alkohols bereithalten, um diese Opfer bei Stimmung, Laune und Gesang und Musik zu halten.
Alkohol, Stimmung, Laune, Musik. Das ist ein Quartett, bei dem Molly Bloom nicht Nein sagen kann. Diese Frau ist der Resonanzboden des letzten Kapitels, Endstation Sehnsucht. Das Kapitel heißt Penelope, nach dem Namen der Frau des Odysseus, die auf seine Wiederkehr gewartet hat. Molly, das Luder, denkt überhaupt nicht daran, treu zu sein.
Penelope ist nicht für das Auge entworfen wie die vorherigen 17 Episoden.
Über das 40-seitige Schlusskapitel schreibt Hans Zischler,
es ist für das Ohr entworfen. Und tatsächlich ändert sich alles, wenn wir Mollys Monolog laut lesen.
Klaus Buhlert weiß, woher das Material dieses uferlosen Monologs stammt.
Das sind Fragmente, die er originalgetreu übernommen hat aus den Erzählungen und den Briefen seiner Frau, was sie ihm schwer übel genommen hat. Deshalb fand sie auch den Ulysses immer ganz scheußlich, weil er nämlich ihre Informationen benutzt hat, um sich selber wichtig zu machen.
In Brechts Drei-Groschen-Oper singt Polly, ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Bei Molly klingt es ähnlich.
Und dann hat er mich gefragt, ob ich will. Ja, sag ja, meine Bergblume. Und ich habe ihm zuerst die Arme um den Hals gelegt und ihn zu mir niedergezogen, dass er meine Brüste fühlen konnte, wie sie dufteten. Ja, und das Herz ging ihm wie verrückt. Und ich hab ja gesagt. Ja, ich will. Ja.
Eine Hymne ans Leben. Da fängt an, Literatur für mich Spaß zu machen.
Gekleidet in Klamotten, die angeblich zu Irland passen, zeigen jedes Jahr Hunderte am Bloomsday, dass sie Spaß haben an James Joyce und dass sie gern Dublin unsicher machen. Oder wie sagt der Ire?
Dublin. Ja.
18 Meilen soll Leopold Bloom, nach den Berechnungen eines Fans, im Roman zurückgelegt haben. In weniger als einem Tag. Und diese 29 Kilometer wollen oft auch die Fans schaffen. Viele haben ein Exemplar des geliebten Romans dabei, dazu einen Stadtplan. Natürlich gehört zu einem 16. Juni in Dublin auch der Pub in der Duke Street. Hier ist Leopold Bloom eingekehrt, für ein Gorgonzola-Sandwich und ein Glas Wein. Der Barkeeper weiß, was am Bloomsday los ist.
Anybody interested in Joyce and what he did and what he wrote?
Alle möglichen Leute kommen hierher. Jeder, der sich für Joyce und für sein Werk interessiert. Zwischen 30 und 90 haben wir alle Altersklassen. Sie kommen hierher, bestellen ihren Wein und ihr Gorgonzola-Sandwich. Es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Schon wegen der Typen, die hier auftauchen. Echte Paradiesvögel sind das.
Oder die Drogerie, wo Leopold Bloom ein Stück Zitronenseife gekauft hat. Am Ende hat er sie immer noch bei sich. Wenn einer der bedeutendsten Romane der Weltliteratur einen roten Faden haben sollte, dann dieses Stück Zitronenseife. Als Mrs. Sweeney den Laden verkaufte, 1980, hat sie der Nachfolgerin einen wichtigen Rat gegeben.
Behalten Sie immer genug Zitronenseife auf Lager. Also haben wir sie behalten. Und das war auch gut so. Denn noch immer kommen Leute und kaufen die Seife im Angedenken an Leopold Bloom. Sie kommen von überall her. Aus Irland natürlich, vom Kontinent, aber auch aus den USA und aus Korea. Wirklich von überall.
Und Ken Monaghan vom Joyce Center in Dublin? Schon vor 10 Jahren, zum 100. Jubiläum des 16. Juni 1904, freute sich der Neffe von Joyce, wenn auch mit gemischten Gefühlen, über seinen Onkel, der in Irland Jahrzehnte verrufen war.
With mixed feelings, to tell you the truth.
Das irische Establishment hat sehr lange gebraucht, um seine Meinung über James Joyce zu ändern. Wäre ich ein Zyniker, würde ich sagen, sie haben endlich seinen Marktwert als Touristenattraktion erkannt. Auf jeden Fall fände ich es nicht gut, wenn das Ganze jetzt zu einem Zirkus ausartet. Ich hoffe, die Leute haben Spaß. Vor allem hoffe ich, dass auch viele einfache Leute teilnehmen. Leute, die sich bisher noch nicht mit Joyce beschäftigt haben. Sie sollen endlich selbst erfahren können, dass mein Onkel keinesfalls das Monster war, als dass man ihn all die Jahre dargestellt hat.
Einfache Leute, die sich noch nicht mit Joyce beschäftigt haben. Wer lesen lernen will, der kann es hier tun. Und wer nicht lesen lernen will, schon gar nicht mit Hilfe eines Romans, der zu den verrücktesten der Weltliteratur gehört, einem Kraftwerk des Humors, für den hat David Bowie fast nur Mitleid übrig.
Der hat eben Pech gehabt. Er wird ein paar aufwühlende Erfahrungen verpassen.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de.